Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcasts.
Herzlich willkommen zum Rabe Info vom Freitag, dem 22. März. Wir beschäftigen uns heute mit folgenden Themen. Das ehemalige Tiefenau-Spital soll ab Herbst für eine Asylunterkunft genutzt werden. Diese soll Platz für 820 Personen bieten. Heißt das, dass die unterirdischen Asylunterkünfte im Kanton Bern endlich geschlossen werden?
Das ist natürlich unser Ziel, dass wir möglichst rasch die unterirdischen Unterkünfte schließen können, dass wir die Personen, die dort leben, oberirdisch unterbringen können und das Tiefenauer-Spital, das ehemalige, gibt uns hier viele Möglichkeiten.
Außerdem, in Bern soll ein Tanz- und Theaterhaus entstehen, spezifisch für Kinder und Jugendliche. Vor einem Jahr wurde die erste Machbarkeitsstudie veröffentlicht. Wo steht der Prozess ein Jahr später?
Wir haben mit einer Arbeitsgruppe, der wir jetzt einmal Beirat nennen, diese Modelle schon einmal vordiskutiert, um zu schauen, welche haben eine Chance auf Realisierung.
Dann gehen wir ins Theater an der Effingerstraße. Die Protokolle der Weisen von Zion haben den Antisemitismus befeuert wie kaum ein zweites Werk. Vor rund 90 Jahren belegte ein Gericht in Bern, dass es sich bei den Protokollen um Fälschungen handle, vor den Augen der Weltöffentlichkeit. Dieser vergessene Prozess wird nun inszeniert und feiert am Samstag im Theater an der Effingerstraße seine Premiere. Eine zentrale Figur des Stücks ist Odette Brunschwig, die Witwe des jüdischen Anklägers Schorsch Brunschwig.
Ich glaube, dieses Feuer, das hatte sie wirklich bis zu ihrem letzten Tag. Und sie hat mich angesteckt, würde ich sagen. Und ich würde sagen, sie hat auch Christiane Wagner angesteckt vom Theater an der Effingerstraße. Und Christiane hatte dann irgendwann die Idee, das könnten wir doch mal auf die Bühne bringen.
Und schließlich, erwachsen werden, das bedeutet aufzuhören, über die kleinen Dinge zu staunen. Das meint unsere Kolumnistin Olivia Mehrer im Radioblog.
Was ich sehe und höre, fließt an mir vorbei, ohne dass es mich berührt. Es fühlt sich an, als könnte mein Gehirn all das überhaupt nicht aufnehmen. Es fällt mir schwer, diese Seite an mir preiszugeben. Denn es fühlt sich an, als hätte ich versagt, weil ich nicht die vielen kleinen Dinge wahrnehme, die um mich herum sind.
Am Mikrofon durch die Sendung führt Dennis Schwabenland.
Rabe Info.
Wir kommen zu den Nachrichten des Tages von und mit Sarah Heinzmann.
In der Berner Innenstadt braucht es auf dem Abschnitt zwischen Hirschengraben und Zietglocke eine zweite Tramachse. Darüber herrscht Einigkeit. Doch wo soll diese Tramlinie verlaufen? Da hört die Einigkeit auf, wie die öffentliche Mitwirkung zum Projekt aufzeigt. Momentan stehen drei Optionen zur Diskussion. Bei zwei Varianten würde die Tramlinie durch die Innenstadt verlaufen, entweder nördlich via Speichergasse und Nägeligasse oder via Bundesgasse-Kochergasse. Eine dritte Variante spricht sich für eine Tramlinienführung über die Lorinebrücke, den Viktoriarhein bis zum Viktoriaplatz aus. Der Entscheid für eine der drei Optionen bleibe eine große Herausforderung, weil jede mögliche Linienführung auch Nachteile habe, so die Regionalkonferenz Bern-Mittelland. Die Rückmeldungen zu den vorgeschlagenen Varianten seien entsprechend kontrovers ausgefallen. Insbesondere die Stadt Bern spricht sich klar für die Variante Bundesgasse-Kochergasse aus. Der Bund hingegen lehnt die Linienführung via Bundesgasse dezidiert ab, aus sicherheitstechnischen Gründen. Das Transportunternehmen Bernmobil seinerseits bevorzugt die Variante Nägeligasse-Speichergasse, weil diese eine bessere Erschließung und kurze Umsteigewege ermöglicht. Nun werde nochmal das Gespräch mit dem Bund gesucht. Parallel dazu werde für jede der drei Varianten die technische Machbarkeit an den kritischen Stellen vertieft geprüft, so die Regionalkonferenz Bern-Mittelland. Bis 2026 soll eine Bestvariante eruiert werden. Und damit zu den weiteren Meldungen des Tages. In einer Asylunterkunft im Kanton Aargau ist gestern ein Feuer ausgebrochen. Dies teilt die Polizei Aargau mit. Ein Bewohner der Zivilschutzanlage soll das Feuer gelegt haben. Rund 70 Personen wurden evakuiert, verletzt wurde niemand. Der mutmaßliche Täter wurde verhaftet. Die Sozialleistungsausgaben des Bundes gehen zurück, und zwar um 2,4%. Das zeigen die jüngsten Zahlen des Bundesamtes für Statistik aus der Sozialhilfestatistik. Der Rückgang hänge mit der geringeren Zahl Sozialhilfebeziehender und den rückläufigen Ausgaben pro beziehender Person zusammen. Damit ins Ausland. Die EU hat Verhandlungen zu einem EU-Beitritt mit Bosnien-Herzegowina beschlossen. In Bosnien-Herzegowina werde dieser Tag als historisch bezeichnet, berichtet SRF. Bevor die Konferenzen über den EU-Beitritt beginnen, müsse Bosnien-Herzegowina noch letzte Reformauflagen erfüllen, so die NZZ. Zu der Situation in Gaza. Der internationale Druck auf Israel steigt. Die Staats- und Regierungschefs der EU haben gestern zu einer sofortigen humanitären Pause, die zu einem dauerhaften Waffenstillstand im Gazastreifen führt, ausgerufen. Es handelt sich dabei um die erste Einigung der EU auf eine Erklärung zum Nahen Osten seit Oktober, wie der britische Guardian berichtet. Angesichts der drohenden Hungersnot fordert auch die USA einen unverzüglichen Waffenstillstand und ein Geiselabkommen. Die USA werde heute voraussichtlich eine entsprechende Resolution bei den Vereinten Nationen zur Abstimmung einbringen, so der Guardian weiter. Und damit zum Wetter. Mit den warmen Temperaturen ist es ab Wochenende dann erstmal vorbei. Der Samstag wird kühl und regnerisch. Ab und an könnte sich die Sonne zeigen bei rund 10 Grad. Die Nacht auf den Sonntag wird verregnet, es kühlt ab auf bis zu 4 Grad. Entsprechend verläuft der Sonntag eher kühl bei 7 Grad. Zwischen Regen und Wolken könnte sich aber ab und an auch am Sonntag die Sonne zeigen.
Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Die Asylzahlen steigen an, auch im Kanton Bern. Es müssen neue Asylunterkünfte her. Das ehemalige Tiefenauspital soll ab Herbst Platz für 820 Personen bieten. Der Kanton und die Stadt haben einen Mietvertrag von 10 Jahren ausgehandelt. Gunde K. Giebel ist Kommunikationsleiter der Gesundheits-, Sozial- und Integrationsdirektion. Sarah Heinzmann hat ihn gefragt, ob er mit diesem Vertrag zufrieden sei.
Das ist natürlich eine ganz tolle Lösung, wenn man 10 Jahre lang eine Asylunterkunft betreiben kann. Normalerweise haben wir Verträge, die sehr beschränkt sind, vor allem jetzt in dieser Zeit, wo wir sehr viele Asylunterkünfte brauchen. Wir haben ja in den letzten 2 Jahren im Kanton Bern von 15 auf 53 Asylunterkünfte erhöht. Da kann man sich vorstellen, was wir überhaupt für eine Kapazität benötigen. Und wenn wir jetzt solche eine Gelegenheit haben, dann ist das natürlich toll.
820 Personen sollen in Zukunft im ehemaligen Tiefenauspital untergebracht werden. Um was für Personen handelt es sich da?
Es ist eine gemischte Nutzung vorgesehen. Es werden vorläufig aufgenommene Asylsuchende dort unterkommen. Es werden Asylsuchende dort unterkommen, die bereits einen festen Status haben und auch Personen mit Schutzstatus S, also Personen aus der Ukraine.
Ab dem 1. Oktober sollen Menschen langsam in das Tiefenspital einziehen können. Muss das Spital bis dahin noch umgebaut werden?
Der 1. Oktober hängt sehr fest zusammen mit den Umbauarbeiten. Die Umbauarbeiten brauchen zuerst eine Baubewilligung. Diese Baubewilligung erwarten wir jetzt von der Stadt Bern und dann können wir umbauen. Es gibt einiges umzubauen, so zum Beispiel die Gemeinschaftsräume, die Schulräume. All das wird in den Räumlichkeiten des alten Operationstraktes eingebaut. Das heißt, es muss erst viel raus und dann wieder viel rein.
Der Kanton Bern hat immer wieder betont, dass unterirdische Asylunterkünfte nur in absoluten Ausnahmefällen zulässig seien. Trotzdem betreibt der Kanton aktuell mehrere solcher Unterkünfte, eine beispielsweise an der Effinger Straße in der Stadt Bern. Ab Herbst wird das Tiefenauspital in eine Asylunterkunft mit 820 Plätzen umfunktioniert. Heißt dies auch, dass die unterirdischen Unterkünfte geschlossen werden können?
Das ist natürlich unser Ziel, dass wir möglichst rasch die unterirdischen Unterkünfte schließen können, dass wir die Personen, die dort leben, oberirdisch unterbringen können. Und das Tiefenauer Spital, das ehemalige, gibt uns hier viele Möglichkeiten.
Gunde K. Giebel haben wir gehört. Er ist Kommunikationsleiter der Gesundheits-, Sozial- und Integrationsdirektion.
Radio Info. Kultur.
Bühnen Bern, die Dampfzentrale, das Schlachthaustheater, das Theater an der Effinger Straße, das Tojo und viele mehr. Es gibt in Bern eine vielfältige Theater- und Tanzlandschaft. Was aber fehlt, ist eine Bühne nur für Kinder und Jugendliche. Das soll sich ändern. Eine Arbeitsgruppe tüftelt seit langem, wie ein Tanz- und Theaterhaus für Kinder und Jugendliche in Bern aussehen könnte. Vor einem Jahr wurde eine erste Machbarkeitsstudie publiziert. Für das Stimmungsbild wurden Menschen aus der Politik, der Kulturförderung, aus den bestehenden Häusern, aber auch viele Kinder und Jugendliche befragt. Das Echo war durchweg positiv. Fast alle waren der Meinung gewesen, dass ein solches Vorhaben geprüft werden sollte. Wir haben damals im Rabe Info darüber berichtet. Doch wo steht der Prozess heute, ein Jahr später? Sarah Heinzmann berichtet.
Soll ein solches Tanz- und Theaterhaus an ein bestehendes Haus angegliedert werden? Oder soll ein ganz neuer Bau her? Oder soll das Tanz- und Theaterhaus umherziehen und monateweise bei Häusern zu Gast sein? 8 solche Szenarien wurden in der Machbarkeitsstudie für ein Tanz- und Theaterhaus für Kinder und Jugendliche in Bern herausgearbeitet. Vor einem Jahr wurden sie präsentiert. Was hat sich in diesem Jahr alles verändert? Dazu Urs Rietmann, intermistischer Geschäftsführer der Arbeitsgruppe Theater und Tanzhaus für Kinder und Jugendliche Bern.
Wir haben mit einer Arbeitsgruppe, die wir jetzt einmal Beirat nennen, diese Modelle schon einmal vordiskutiert, um zu schauen, welche haben eine Chance auf Realisierung. Wir haben mit Parteien gesprochen, die ja letztlich im Stadtrat möglicherweise Mittel bewilligen müssen. Da vor allem mit der SP, die ein Kulturmanifest zur Verabschiedung vorbereitet hat letztes Jahr. Und wir haben mit verschiedenen informellen Gesprächen herauszufinden versucht, wie die Situation bei Geldgeberinnen und Geldgebern sein werden. Wir gehen davon aus, dass Stadt, möglicherweise auch Burgergemeinde und andere dem Anliegen sehr wohlwollend gegenüberstehen und dass dann auch das im Budget spürbar wird.
Die Idee eines Neubaus für das Tanz- und Theaterhaus für Kinder und Jugendliche sei mittlerweile aber vom Tisch, so Rietmann.
Ja, das mit dem Neubau, das ist halt in der aktuellen finanz- und gesellschaftspolitischen Situation möglicherweise ein bisschen ehrgeiziges Vorhaben. Davon sehen wir im Moment ab.
Wie das Tanz- und Theaterhaus genau aussehen soll, darüber ist man sich momentan noch nicht im Klaren. In einem Werkstattformat sollen im Verlauf des nächsten Jahres die Optionen genauer geprüft werden.
Dazu gehören dann Vertreterinnen und Vertreter der Politik, dazu gehören Jugendliche, Vertreterinnen des Kinderparlaments, beispielsweise Medienvertreterinnen, Eltern, Lehrerinnen und so weiter, die im nächsten Januar eine Werkstatt absolvieren sollen oder dürfen oder möchten mit uns, um herauszufinden, welches von diesen Modellen ist realistisch. Und diese vielleicht 2 oder 3 realistischen Modelle möchten wir gerne der Abteilung Kultur der Stadt Bern vorschlagen, damit diese dann in die Diskussion der neuen Subventionsverträge, die ab 2028 Gültigkeit haben werden, einfließen können, damit dieser Bereich Theater und Tanz für Kinder und Jugendliche spürbar, nachhaltig und prominent gestärkt wird.
Die aktuellen Subventionsverträge laufen nämlich von 2024 bis 2027. Große Gelder können also erst nach 2028 mit den neuen Subventionsverträgen gesprochen werden. Wie das Haus finanziert werden könnte, darüber hat man aktuell noch keine Klarheit.
Wir gehen davon aus, dass 2028 dafür dann die Situation tatsächlich eine andere ist und wir nach einer oder die Stadt nach einer intensiven und breit angelegten Auslegeordnung sich einmal fragen soll und kann, haben wir kulturell gesehen, was wir brauchen und brauchen wir, was wir haben, um dann auch zu sehen, wo genau könnte man dieses Kinder- und Jugendtheater und Tanzhaus anbinden, sodass das künftig tatsächlich eine klare und spürbare Stärkung erfährt.
Urs Rietmann haben wir gehört. Er ist interimistischer Geschäftsführer der Arbeitsgruppe Tanz- und Theaterhaus für Kinder und Jugendliche in Bern.
Rabe Info.
Die Protokolle der Weisen von Zion haben den Antisemitismus befeuert wie kaum ein zweites Werk. Als die Hetzschrift 1933 im Casino Bern verkauft wird, entscheiden sich der israelitische Gemeindebund und die israelitische Kulturgemeinde Bern vor Gericht zu ziehen. Es folgte ein jahrelanger Prozess vor den Augen der Weltöffentlichkeit. Dieser sogenannte Berner Prozess bildet den Stoff für eine neue Inszenierung, die diesen Samstag im Theater an der Effingerstraße Premiere feiert. Hanna Einhaus hat die Produktion historisch begleitet. Sarah Heinzmann hat sich mit ihr getroffen.
Hanna Einhaus, vielen Dank, dass Sie sich Zeit nehmen für dieses Gespräch. Sie sind promovierte Historikerin und Journalistin und haben sich vertieft mit dem sogenannten Berner Prozess auseinandergesetzt. Ob es sich bei den Protokollen von Zion um eine Fälschung handelt oder nicht, das ist die Frage, die bei diesem Berner Prozess verhandelt wurde, in den 1930er Jahren hier in Bern vor den Augen der Weltöffentlichkeit. Hanna Einhaus, was steht in diesen Protokollen überhaupt drin?
In diesen Protokollen wird behauptet, die Juden hätten am ersten Zionistenkongress 1897 in Basel an 24 Geheimsitzungen die Weltherrschaft beschlossen, im Sinn von die Herrschaft über die Medien, die Herrschaft über die Finanzen, die Herrschaft über die Art und Weise, wie man die Menschen gegeneinander ausspielt, wie man die Staatsherrschaft lenkt und wie man die Menschen täuscht. Also alle Formen von, ja, wie man die ganze Menschheit hinters Licht führen kann, um selbst zu herrschen.
Und gegen diese Literatur wurde dann vorgegangen. Anklage erhob damals Schorsch Brunschwig, ein junger Anwalt und Mitglied der jüdischen Gemeinde Bern. Sie haben eine Biografie über Schorsch Brunschwig geschrieben. Was hat denn diesen jungen Mann in den 30er Jahren angetrieben, diese Anklage zu erheben?
Er war Mitglied der israelitischen Kultusgemeinde, wie sie damals noch hieß, und war gerade einige Monate fertig mit seinem Jusstudium. Und er war ein sogenanntes unbeschriebenes Blatt dadurch. Man kannte ihn noch nicht groß in der Öffentlichkeit, war aber gleichzeitig sehr integer, sehr schlau, gescheit, konnte gut sprechen und war sehr engagiert schon zu dieser Zeit, mit anderen Personen aus der jüdischen Gemeinde sich zu engagieren gegen den herrschenden Antisemitismus in Bern. Und durch dieses Engagement zum einen und diese Fähigkeiten zum anderen, die er eben hatte, fand man, hey, möchtest du nicht für uns als Klägeranwalt vors Gericht gehen?
Dieser Prozess, bei dem eben verhandelt wurde, ob es sich bei diesen Protokollen um eine Fälschung handelt oder nicht, die zogen international sehr viel Aufmerksamkeit auf sich. Wie hat man denn im nationalsozialistischen Deutschland damals auf diesen Prozess reagiert?
Es gab mehrere Schritte bei diesem Prozess. Am Anfang 1933, als man Klage einreichte, war es wirklich mehr ein lokales Ding. Also lokale Juden gegen lokale Nazis. Und das wurde dann vor allem dann 1934 und 35 zum internationalen Ding, weil man hat dann vor allem bei der Erforschung der Herkunft dieser Protokolle festgestellt, um überhaupt nachzuweisen, was am ersten Zionistenkongress zum Beispiel passiert ist. Da braucht man Zeugen aus dieser Zeit und diese Zeugen kamen dann aus England, aus Russland, aus Deutschland, aus Amerika. Also man hat internationale Zeugenschaft aufgerufen und das hat halt auch internationale Medien interessiert. Und dann gleichzeitig war auch Nazi-Deutschland getriggert inzwischen bis 34 und dann auch 35. Bis 35 hat dann Nazi-Deutschland den Experten, in Anführungszeichen Experten, aufgeboten, um in Bern als Experte aufzutreten. Und dann war ganz Nazi-Deutschland mit Goebbels und Co. ganz Ohr, was in Bern gesprochen wird.
Diesen Experten, in Anführungszeichen, den Sie gerade angesprochen haben, das war der Propagandist Ulrich Fleischhauer. Was war genau seine Rolle?
Es war so, dass die Angeklagten, also die lokalen Berner Nazis, ganz lange keine Ahnung hatten, wie sie eigentlich beweisen sollten, ob die Protokolle echt oder gefälscht sind. Und dann haben sie eben einen Experten dann aus Deutschland, sogenannten Experten aus Deutschland geholt, und eben diesen Fleischhauer. Der Fleischhauer hat sich dann dadurch ausgezeichnet, dass er gesagt hat, ja, mich interessiert eigentlich nicht, ob sie wirklich geschrieben wurden von den Juden. Hauptsache, man glaubt, dass sie geschrieben wurden von den Juden. Und das war eigentlich die ganze Zeit, im ganzen Prozess, egal welche Zeugen der Nazi-Seite gesprochen hat oder der Expertenseite. Hauptsache, man glaubt, was da drin geschrieben ist.
Fleischhauers Propaganda entgegen wurden die Angeklagten am Schluss schuldig gesprochen im Urteilsspruch vom 14. Mai 1935. Es wurde festgehalten, dass es sich bei diesen Protokollen eben doch um Schundliteratur handelt. Verloren die Protokolle damit an Bedeutung?
Überhaupt nicht, leider. Sie waren ja im Vorfeld schon in x Sprachen übersetzt worden. 1905 gingen sie in Umlauf in Russland. Sie waren dann schon so bis 1920 in mindestens 15 Sprachen übersetzt, wurden ja dann von Hitler praktisch voll zitiert in seinem Buch Mein Kampf. Im deutschsprachigen Raum hatten sie x Auflagen, im englischsprachigen Raum genauso, im Russischen sowieso, im Französischen auch. Sie hatten einen wirklich riesigen Umlauf und später dann nach dem Krieg gab es dann auch große arabischsprachige Auflagen, weil da haben sich dann auch Nazis nach dem Krieg niedergelassen und haben dann auch so diesen ganzen Judenhass aus Nazi-Deutschland im arabischen Raum mitgenommen und auch die ganze Ideologie weiter verstreut.
Die Darstellungen, wie sie in den Protokollen der Weisen von Zion übermittelt werden, das sind Bilder, die auch noch den heutigen Antisemitismus prägen. Und damit setzt sich auch eine Inszenierung auseinander, die eben dieses Wochenende im Effinger Theater ihre Premiere feiert. Wie kam genau diese Idee auf, dieses Projekt auch auf die Bühne zu bringen?
Es geht um diesen Berner Prozess, ja eben schon wie erwähnt, um den Klägeranwalt George Brunschwig. George Brunschwig ist in Bern 1908 geboren und aufgewachsen und seine Frau Odette Brunschwig 1916 in Bern aufgewachsen. Sie haben sich schon von klein auf gekannt. Und schon während dieser ganzen Zeit, als sie noch sehr jung waren, hat George Brunschwig sie hat ihn praktisch schon durch diesen Prozess begleitet. Also sie war mit 16, hat sie schon mitgekriegt, was dieser Prozess alles bedeutet. Und mit 18, bei den letzten Verhandlungen im 1935, war sie im Gerichtssaal. Sie hat das mitgekriegt. Und sie hat das immer wieder dann auch später noch erzählt. Also bis zu ihrem Tod hat sie immer wieder von diesem Berner Prozess erzählt. Ich glaube, dieses Feuer, das hatte sie wirklich bis zu ihrem letzten Tag. Und sie wurde über 100 Jahre alt. Und sie hat mich angesteckt, würde ich sagen. Und ich würde sagen, sie hat auch Christiane Wagner angesteckt vom Theater an der Effingerstraße. Und Christiane hatte dann irgendwann die Idee, das könnten wir doch mal auf die Bühne bringen. Und irgendwie ist dann die Idee entstanden, dass ich da könnte noch historische Beratung machen. Und sie hat dann die Autorin Gonaya engagiert, diese Geschichte dramaturgisch zu gestalten. Ja, und jetzt ist mit der Regie von Jochen Strotthoff ist jetzt Premiere am Samstag.
Wir haben eine gekürzte Version des Interviews mit Hanna Einhaus gehört. Das ungekürzte Interview findet ihr auf rabe.ch. Das Theater Der vergessene Prozess feiert morgen Abend Premiere im Theater an der Effingerstraße. Die Historikerin Hanna Einhaus wird am 7. April das Stück im Anschluss nachbesprechen. Alle Infos unter theatereffinger.ch.
Rabe Info. Radioblog.
Im heutigen Radioblog denkt unsere Kolumnistin Olivia Mehrer über das Erwachsenwerden nach.
E-Mails an meine Freundin Nummer 2. Betreff: vom Staunen oder wieder Kind sein. Liebe Freundin, manchmal ertappe ich mich dabei, dass mir Dinge um mich herum gleichgültig werden, dass ich nicht mehr genau hinschaue. Was ich sehe und höre, fließt an mir vorbei, ohne dass es mich berührt. Es fühlt sich an, als könnte mein Gehirn all das überhaupt nicht aufnehmen. Es fällt mir schwer, diese Seite an mir preiszugeben. Denn es fühlt sich an, als hätte ich versagt, weil ich nicht die vielen kleinen Dinge wahrnehme, die um mich herum sind. Versagt, weil ich nicht durch jeden Tag mit einer kindlichen Leichtigkeit gehe, sondern meine Gedanken oftmals bei Dingen hängen bleiben, die mich beschäftigen oder die mir Sorgen machen. Manchmal bin ich aber auch ganz anders unterwegs. Zum Beispiel, wenn ich im Wald bin und den Duft von Laub und Moos rieche. Wenn ich von weitem die Berge mit ihren weißen Schneespitzen sehe. Wenn ich beobachte, wie eine Blaumeise auf meinem Balkon sitzt und ihr kleines Köpfchen in alle Richtungen dreht. Oder wenn die Morgen- und Abendstimmung den Himmel in Farbe taucht. Wenn ich meine Freude über diese kleinen Dinge teile, dann kommt von Erwachsenen wenig Reaktion zurück. Ich frage mich, ob das zum Erwachsenwerden dazugehört, dass man so abgebrüht wird. Vor einem Jahr bin ich Patentante geworden und das bringt auch in Bezug auf dieses Thema ganz neue Erfahrungen mit sich. Wenn mein Patenkind nämlich mit ausgestrecktem Zeigefinger auf alle möglichen Dinge zeigt und die normalsten Dinge scheinbar spannend findet, kann ich mich mit ihm ganz schön über Kleinigkeiten freuen. Weil ja, verdammt, diese Pflanze sieht cool aus und diese Kieselsteine würde ich auch gerne zu Boden fallen sehen und gekochte Karotten fühlen sich super an in der Hand. Ich frage mich, an welchem Punkt im Leben wir uns von unserem Kindsein trennen. Ich meine, wann hören wir auf, uns für Kleinigkeiten zu interessieren? Fasziniert, alles in die Hände zu nehmen, tausend Fragen zu stellen, zu staunen. Wann beginnen wir uns so zu kontrollieren und zu disziplinieren? Und die viel wichtigere Frage, können wir wieder lernen zu staunen oder eben Kind sein? Ich habe die Vermutung, dass es geht. Mit gewissen Menschen bricht meine kindliche Seite nämlich hervor. Immer dort, wo ich mich wohl und akzeptiert fühle, kann ich ohne Scham Kind sein. In diesen Beziehungen fühle ich mich gesehen, als Mensch, der einmal Kind war und diese Seite immer noch in sich trägt. Vielleicht müssen wir es also nicht mal unbedingt neu lernen, sondern einfach lernen, unsere kindliche Seite zuzulassen. Und dabei können wir uns gegenseitig mitreißen und inspirieren. Im Unmut und im Mut, deine Freundin.
Ein Beitrag von Olivia Mehrer.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Das war das Rabe-Info vom Freitag, 22. März. Podcasts aller Infosendungen gibt es auf unserer Website sowie auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Das nächste aktuelle Rabe-Info gibt es Montag wieder, wie immer um 11 Uhr. In der Montagssendung reden wir mit dem Kollektiv gegen Transfeindlichkeit, das sich gegen negative Berichterstattung in den Medien einsetzt. Beigetragen zum heutigen Info haben Sarah Heinzmann und Olivia Mehrer. Am Mikrofon verabschiedet sich Dennis Schwarmland. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende und bis zum nächsten Mal.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcasts.